Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Mit Journalist und Segler Tim Kruse. Er spricht mit Menschen, die den Wind kennen, die Verantwortung tragen und echte Geschichten erzählen. Segeln für die Ohren. Jeden Freitag neu.
Heute wird es schön. Also richtig schön. Kein neues Carbon, keine neue App, keine neuen Plotter, sondern Lack, Linien, Holz, Patina und diese Boote, bei denen man automatisch leiser spricht, als stünde man in einer Kirche. Die neue Yacht Classic ist jetzt draußen und damit eine Ausgabe über Yachten, die nicht einfach nur alt sind, sondern Charakter haben. Über Boote, die restauriert, gepflegt, vererbt, gerettet und manchmal wahrscheinlich auch verflucht werden. Denn klassische Yachten sind ja nicht nur Segelboote, sie sind Handwerk, Geschichte, Leidenschaft und gelegentlich auch ein sehr eleganter Weg, sein Konto zu ruinieren. Zu Gast ist heute Yacht-Redakteur Lasse Johansen. Und Lasse, du warst zuständig für die neue Yacht Classic. Klär uns erstmal auf, was die Yacht Classic eigentlich ist, denn viele Yacht-Abonnenten kennen die gar nicht.
Ja, die Yacht Classic ist eigentlich ein eigenes Magazin, was 2006 schon entstanden ist, also jetzt 20 Jahre alt wird in diesem Jahr. Und das ist eine Sonderausgabe der Yacht, aber ein Magazin, was monothematisch nur klassische Yachten als Inhalt hat, kann man sagen. Also die nicht nur die Yachten, sondern die gesamte Szene. Also es geht auch um den Bootsbau als solchen, es geht um die Menschen, die die Szene prägen, es geht um die Art und Weise, wie man mit diesen Schiffen umgeht, sowohl pflegerisch als auch wie man sie segelt. Und dann gibt es natürlich die ganzen Randthemen, die sich ergeben, wenn man in diese Zeit abtaucht, in der die Schiffe gebaut und aktiv gesegelt wurden. Das liegt ja mittlerweile bei einigen schon über 100 Jahre zurück. Und da kommen dann natürlich auch manchmal ganz skurrile Themen an die Oberfläche, die man aus heutiger Sicht dann nochmal anfasst. Und das hat sich über die Jahre entwickelt und ist mittlerweile ein wirklich sehr, sehr buntes Potpourri durch diese ganze Parallelwelt des klassischen Yachtsegelns geworden.
Ja, schön. Bist du selber Yachtklassik-Segler oder Mitsegler oder wie stehst du dazu?
Also ich selber bin auch mit klassischen Yachten groß geworden und bin schon als Kind und Jugendlicher auf Holzbooten gesegelt und habe mich auch im Winter drum gekümmert. Das waren nicht meine eigenen, beziehungsweise, als ich 15 wurde, da kaufte ich dann mein erstes eigenes Holzboot, was ich auch restauriert habe. Aber davor war das dann eher auf Vereinsebene und auf Schiffen im Freundeskreis mitgesegelt. Und das hat sich bis heute so erhalten. Also ich bin schon dicht an der Szene, würde ich sagen, durch Bekanntschaften und Mitsegelgelegenheiten und Besuchen der Veranstaltungen der Einschlägigen. Aber mein eigenes Boot ist untenrum schon aus Kunststoff und nur noch obenrum aus Holz, was noch Arbeit genug ist im Winter.
Ja, und wo das häufig auch mit der Zusammenfügung von Holz und GFK nicht so richtig passt, aber ist ein anderes Thema.
Auch das, ja.
Also wir haben uns drei schöne Themen rausgesucht. Ich muss trotzdem vorher noch ein paar Fragen stellen. Wann ist denn ein Boot eigentlich ein Klassiker?
Also der Begriff des Klassikers, der ist eigentlich aus der Szene mal selber aufgestellt worden und damit war damals gemeint, damals ist so die Renaissance der Klassiker in Norddeutschland mit Beginn der 1990er Jahre und damit meinte man ganz klar Yachten und Boote, die wirklich fürs Sportsegeln gebaut worden sind. In Abgrenzung zu den traditionellen Arbeitsfahrzeugen, die dann eher so auf der Rumregatta zu finden sind. Also es geht tatsächlich bei den Klassikern um den Yachtsport als solchen und die traditionell gebaut worden sind. Also tatsächlich aus Holz und zwar da eben klassisch auf Holzkiel und Banden geplankt. So ein bisschen im erweiterten Sinne gibt es durchaus auch modernere Holzbauweisen, die man wiederfindet, aber im Kern sind es die traditionell gebauten Yachten und natürlich auch Stahlschiffe darunter. Ja, also es gibt nicht wie bei den Autos Jahreszahlen, wo man sagt, es muss über 30 Jahre alt sein und dann ist es ein Klassiker. Und es gibt auch nicht einen Zeitraum, wo man sagt, von dann bis dann gebaut. Weil wenn sich heute jemand hinsetzt und ein Schiff traditionell baut nach allen Plänen, dann kommt der auch selbstverständlich mit diesem Neubau in diese Szene. Das ist also auch kein Problem. Kommt zwar ganz, ganz, ganz selten vor, aber wäre nach dieser Definition kein Problem.
Hast du Zahlen? Also wie viele Klassiker gibt es denn in Deutschland zum Beispiel?
Oh, das ist eine gute Frage. Die könnte ich sogar beantworten. Es gibt nämlich ein Register von Freundeskreis klassische Yachten. Das ist sozusagen der überregionale Zusammenschluss all derer, die entweder selber solche Schiffe haben oder einfach Freude dran haben oder da aus irgendwelchen Gründen mal zum Mitsegeln gekommen sind. Der Freundeskreis, der hat vielleicht so 2000 Mitglieder und der hat ein Register aufgestellt. Und das ist relativ umfassend, würde ich sagen. Aber da kann ich dir jetzt nicht aus dem Kopf sagen, weil das Register natürlich in die verschiedenen Klassen eingeteilt ist. Das müsste man mal zusammenrechnen. Ich glaube, dass es in der Fläche der Bundesrepublik schon eine sehr, sehr große Flotte ist, weil ja auch viele kleine Boote und Jollen dazugehören, die so an den Binnenrevieren noch gesegelt werden. Und das, was in Norddeutschland so sichtbar ist, um Zahlen zu nennen, sind so Veranstaltungen wie die größte deutsche Klassikerregatta in Laboe, die dann zu Hochzeiten 150 Schiffe, Teilnehmerschiffe zusammengebracht hat und jetzt noch so bei zwischen 50 und 100 ist. Oder so Veranstaltungen wie die Classic Week, wo auch so regelmäßig über 100 von diesen Schiffen zusammenkommen.
Wow, ja, schön. Wie sieht denn diese Klassikerszene aus in Deutschland oder vielleicht auch weiter gefasst in Europa?
In Norddeutschland ist sie tatsächlich geprägt von dieser Renaissance Anfang der 1990er Jahre, als die Leute, die irgendwann mal ein altes Holzschiff gekauft haben, weil es einfach eine billige Möglichkeit war, aus Wasser zu kommen, auf einmal ein Bewusstsein dafür entwickelt haben, dass das teilweise wirklich kulturhistorische Schätze sind. Seltene Boote von Werften, die es nicht mehr gibt, und dann wurden die restauriert. Und dann hat sich so eine Szene entwickelt, die sich unheimlich engagiert angefangen hat, um die Schiffe zu kümmern, um die Menschen drumherum zu kümmern, Veranstaltungen zu organisieren. Dann gibt es eine Parallelwelt auf dem Mittelmeer beispielsweise, wo eigentlich auch schon früher angefangen wurde, auf den ganz großen Klassikern Regatten zu veranstalten. So Regatten wie Le Voile de Saint-Tropez oder die Regatta bei Cannes. Und da findet man teilweise Yachten, die nie aufgehört haben, Klassiker zu sein, also als solche gepflegt und gesegelt zu werden, die da zusammenkommen in ganz imposanten Stückzahlen. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele kleine Oasen im Binnenland. Also es gibt auf den Bayerischen Seen teilweise Flotten, die dann Schwerpunkte haben. Oder die Sonderklasse, die auf österreichischen Binnengewässern zu Hause ist. Oder die 75er nationalen Kreuzer, die am Bodensee zu Hause sind, wo dann tatsächlich Klassen, die früher ganz verbreitet waren, sich in so kleinen Binnenrevieren zusammenfinden, weil da auf einmal dann 3-4 Schiffe waren und gesegelt wurden und andere gesagt haben, wenn ich so ein Boot kaufe, dann macht das nur da Sinn. Und so ist die Szene eigentlich ganz bunt, kann man sagen.
Ja, schön. Komm, wir springen mal ins Heft. Da sind nämlich ein paar Geschichten, die wirklich toll sind. Also es gibt eine Geschichte von Arge Nissen, der heißt eigentlich richtig Arndt Georg Nissen. Und der war Hochseesegler, Künstler und hat über ganz viele Jahre auch die Yacht geprägt als Illustrator. Und ich fand diese Geschichte so schön, weil es seine Aquarelle zeigt und er hat Regatten, Crews, Häfen, Boote, Wetter und Welle festgehalten. Und es ist unfassbar schön, wie er zeichnet, wie einfach und dann doch wie prägend. Und es ist so schön, dass ihr den nochmal in der neuen Yacht-Klassik aufleben lassen habt. Wie kommt ihr an diese alte Geschichte nochmal ran?
Also Arge Nissen ist ein Thema, was mir seit Jahren im Kopf rumspukt, dass man das mal machen müsste, dass das so lange gedauert hat, liegt eigentlich daran, dass das doch unglaublich komplex ist. Der Mann ist ja alt geworden und hat sehr, sehr früh angefangen, tatsächlich auf den Schiffen, auf denen er gesegelt ist, alles festzuhalten, was es festzuhalten gab, ohne eine Fotokamera. In einer Zeit, als das auch nicht üblich war, mit Fotos nach Hause zu kommen. Und in einer Zeit, vor allen Dingen vor dem Zweiten Weltkrieg, als diese Szene, die auf hoher See gesegelt ist, winzig klein war das. So die Zeit in den späten 20er, frühen 30er Jahren oder sogar eher 30er, Mitte 30er Jahre, als dann die ersten deutschen Teilnahmen an Hochseeregatten stattgefunden haben. Und da war Arge Nissen halt einer von denen, die voll in dieser Szene waren. Und der brachte eben diese unglaublichen Zeichnungen und Aquarelle mit nach Hause, die bis heute im Grunde die Zeugnisse dieser Zeit sind, muss man sagen. Also wer sich mit diesem Beginn der deutschen Blauwassersegelei beschäftigt und das visuell haben möchte, der kommt an Arge Nissen nicht vorbei. Ja. Und dann gibt es eben die Zeit nach dem Krieg, als mit ganz primitiven Mitteln die Yacht wieder aus der Taufe gehoben wurde. Da war Arge Nissen aufgrund seiner Freundschaft zu dem damaligen Chefredakteur Günter Grell der Mann, der das Heft illustriert hat. Und dann im Grunde wieder ganz gefragt war und unheimlich viel gezeichnet und auch das Gesicht der Yacht war, kann man sagen. Ja, und insofern war das überfällig, dass man das Thema mal angeht. Und wer in Norddeutschland unterwegs ist, der wird diese Aquarelle von Arge Nissen kennen, die also in einigen norddeutschen Yachtclubs und vielen Haushalten zu Hause hängen, weil der Mann einfach auch unglaublich produktiv war. Der hat halt auch als Auftragsmaler gearbeitet und hat einen unglaublich großen Output gehabt.
Und jetzt habt ihr euch seine Tochter geschnappt zum Interview, ne? Marianne Nissen.
Marianne Nissen ist vor allen Dingen eine geschätzte Kollegin, die hier im Hause Delius Klasing ihr fast gesamtes Berufsleben verbracht hat und die Gründerin des Magazins Boote Exklusiv ist und auch seglerisch sehr aktiv war und insofern diese Nähe zu dem Werk des Vaters immer im Herzen getragen hat und dankenswerterweise eine sehr persönliche Geschichte aufgeschrieben hat, wo sie aus der Innensicht beschreibt, wie das Schaffen ihres Vaters eigentlich zustande kam.
Mhm.
Und das macht viel Spaß zu lesen. Das sind so typische Geschichten, die wir tatsächlich, glaube ich, hier ganz gut umsetzen können.
Ja, absolut. Ich meine, ihr habt ja die jahrzehntelange Voraussetzung genau dafür.
Ja.
Ja, schön. Dann würde ich gerne auf Daimlers Dampfer zu sprechen kommen. Also Gottlieb Daimler hat 1887 seinen Benzinmotor erfunden. Und damals wollte den überraschenderweise kaum jemand haben, bis er damit aufs Wasser gegangen ist und mit Motorbooten Werbung gemacht hat. Und Otto von Bismarcks Marie ist eines von diesen Booten, die eben so einen Daimler eingebaut hatten. Und das hat bis heute überlebt. Und auch die Geschichte erzählt ihr. Und die ist ja auch so faszinierend, so mitreißend, ne?
Ja, das ist zum Beispiel eine von den Geschichten, die mich selber verblüfft haben, die von außen an uns rangetragen wurde. Und wer dieses Museum von das Mercedes-Benz-Museum besucht, der wird drauf gestoßen, weil das Schiff da steht, tatsächlich so, wie es damals gebaut worden ist. Aber dass dieser Motor solche Anlaufschwierigkeiten hatte und ausgerechnet ein Schiff sozusagen dafür hergenommen wurde, um den bekannt zu machen, das fand ich auch unheimlich interessant.
Ja.
Das Schiff war dann tatsächlich wohl ein Geschenk an Otto von Bismarck seiner Zeit. Aber es gab wohl auch noch ein, zwei Schwesterboote von diesen ganz frühen. Und da eingebaut wurde diese sogenannte Standuhr, dieser hochzylindrisch stehende Verbrenner von Daimler. Und der hat das angetrieben. Und dann ist dieser Motor später genauso auch in andere Fahrzeuge eingebaut worden, als das dann bekannt wurde und man sich davon überzeugen konnte, dass der funktioniert.
Ja, und wenn der auf See funktioniert, dann erst recht an Land, ne? Muss man ja sagen.
Ja, genau, das werden die Leute sich wahrscheinlich gedacht haben.
Also Otto von Bismarck hat das dann als Geschenk gekriegt, das wäre heute undenkbar, das wäre totale Bestechung, oder?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht würde man das heute so sehen, aber damals schien das ganz normal zu sein. Das war natürlich auch als Werbegag von Daimler gedacht. Er hat das Boot dem Fürsten geschenkt und der hat es dann auf seinem Gut auf irgendeinem See zum Einsatz gebracht und war wohl eine Werbeaktion.
Ja, hat's gebracht, ne? Gute Idee. Das wäre so, als ob man heutzutage Friedrich Merz eine Yacht schenken würde.
Ja.
Der wird dann von allen auf Social Media gefilmt und man sagt, Mensch, das Ding will ich auch haben. Oder den Motor, der da drin ist. Total andere Zeiten, ne? Verrückt. Und das ist irgendwie das Schöne auch an Yacht Classic, dass man das eben dann auch mitkriegt. Dass man nochmal so eintaucht in diese alte Welt.
Es ist ein kleines bisschen auch immer eine Geschichtsstunde, das ist wohl wahr. Mhm. Wir versuchen natürlich, das Ganze schon im Hier und Heute stattfinden zu lassen. Es soll natürlich keine rückwärtsgewandte Betrachtung sein, sondern wir versuchen natürlich schon, die Geschichten nach heute zu holen. Aber es gibt so reine Historienstücke wie dieses und da ist es natürlich einfach mal ein Stück aus der Geschichte, was mit unserer Passion zusammenhängt, die wir dann erzählen und auch im Bild darstellen.
Ja, und was ja auch jeden begeistert, weil es einfach die Wurzeln sind. So hat das angefangen. Und man muss ja auch sagen, wenn man sich die alten Klassiker anguckt, die waren einfach perfekt gebaut. Es hat sich gar nicht so wahnsinnig viel positiv dann verändert. Natürlich haben sich Formen immer noch weiterentwickelt, aber die Basis ist immer noch die gleiche, oder?
Ja, und vor allen Dingen ist das Interessante, dass die Schiffe so gebaut worden sind, dass man sie heute noch restaurieren kann. Also ein klassisches Holzschiff, wenn es nicht, klar, natürlich, wenn man ein Schiff 20 Jahre in den Regen stellt, dann kann man es nicht mal mehr anstecken, weil es nass ist, dann ist es einfach vermutlich hoffnungslos verloren. Aber wenn man ein Schiff normal segelt und normal pflegt und es die normalen Schäden bekommt, die dann so entstehen, dann ist das eigentlich, wenn man das Know-how hat und das Material hat, heute immer alles reparierbar, ohne dass man abreißen und neu bauen muss, wie man das im Immobilienbereich vielleicht machen würde. Das ist eigentlich das Faszinierende. Und dass sich diese Leidenschaft nicht nur bei den Leuten, die Schiffe besitzen, bis heute rübergerettet hat, sondern auch bei den Bootsbauern. Also es gibt wirklich viele, viele Betriebe, die diese Handwerkskunst, will ich es mal nennen, bis heute meisterlich beherrschen und auch weitergeben. Und junge Leute, die sich interessieren und das lernen wollen. Mhm. Teilweise mit Zuhilfenahme der heute möglichen Techniken und Materialien und Klebstoffen, teilweise aber auch ganz bewusst genau in dem Stil und mit den Materialien, die früher üblich waren, als die Boote gebaut wurden, manchmal mit dem einen und dem anderen, je nach Sinn und Zweck. Das ist wirklich faszinierend.
Ja, absolut. Jetzt kostet das alles so unglaublich viel Geld, natürlich auch Zeit und Arbeit und alles. Und wir leben in einer Wirtschaftskrise, zumindest spüren das schon einige. Habt ihr das schon gesehen, dass vielleicht weniger Klassiker restauriert werden, in Arbeit gegeben werden, oder ist das da noch nicht hingeschlagen?
Also das wäre jetzt wirklich sehr interpretativ. Was wir viel stärker merken, ist einfach der demografische Faktor, dass viele Leute in den 1990er und Nullerjahren mit viel Liebe und viel Geld Schiffe instand gesetzt haben und auch viel eigener Arbeit. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist sehr, sehr typisch, dass Leute, selbst wenn sie die Mittel haben, aber doch unheimlich viel eigenes Schweiß auch in diese Schiffe stecken, dass diese Eigner jetzt dann langsam auch aussteigen wollen, weil sie in ein Alter kommen, wo man das einfach nicht mehr bewerkstelligen kann oder möchte. Und es wachsen natürlich nicht im gleichen Maße Leute nach. Also der Klassikermarkt ist von daher ein sehr interessanter Markt. Mhm. Man müsste deine Frage jetzt eigentlich den Betrieben stellen, ob die tatsächlich an der Auftragslage schon zu spüren bekommen, dass die Leute das Geld festhalten oder gar nicht mehr haben. Mhm. Ich glaube aber tatsächlich, dass das ein Bereich ist, wo das vielleicht noch nicht so schnell durchschlägt, weil die Leute, die so ein Schiff haben, die werden vielleicht an anderer Stelle Abstriche machen, bevor sie am Schiff sparen. Also das ist jedenfalls sehr häufig so. Ja,
ja, Leidenschaft ist Leidenschaft, ne?
Da. Ja, das ist schon so. Ja.
Lass uns noch auf eine Geschichte aufspringen. Und zwar, ich bin ja Kieler, und wenn man an der Kieler Förde entlang spaziert, sieht man da ein Boot liegen. Das sieht ja schon fast nicht mehr wie ein Segelboot aus, sondern wie ein Möbelstück mit Mast, die Örn. Das ist ein First Rule 6er, Mahagoni-glänzend, naturlackiert mit riesigem Gaffelsegel und einem Baum, der so weit übers Heck ragt, dass man eigentlich sofort denkt, das Ding ist maßlos übertakelt. Erzähl uns mal die Geschichte von der Örn.
Ja, das Spannende an dem Boot ist, das ist tatsächlich 1911, meine ich, gebaut worden, genau so mit einem Gaffelrigg, das damals aber natürlich sehr viel massiver war. Ja, das Interessante an Örn ist, dass der jetzige Eigner das Schiff vor 3-4 Jahren hat restaurieren lassen und auf die Idee kam, dieses Gaffelrigg, was über die Jahre schon ersetzt wurde durch ein normales Rigg, was man auf späteren Sechsern auch findet, also ein Hochrigg mit einer 7/8-Takelung, dass er dieses Rigg wieder ersetzen wollte durch ein Gaffelrigg und sich dann an die Konstrukteurin Juliane Hempel gewandt hat, die tatsächlich ein hochmodernes Rigg konstruiert hat, verleimt aus einzelnen Stäben, die auch alle besondere Eigenschaften haben an der Stelle, wo sie verbaut wurden, und ein Profil, was man dem Rigg nicht ansieht, weil es sich sozusagen im Inneren des Mastes abspielt, der hohl ist und an den verschiedenen Stellen eben verschiedene Dicken hat. Und dieses Rigg sieht von außen also genauso aus, wie das im Baujahr üblich war, und ist auch aus Holz, aber hat natürlich ganz andere Eigenschaften, viel bessere, ist leichter und verwindungsfester und auch in die richtigen Richtungen verwindungsfest und in die, wo man es möchte, eben nicht verwindungsfest. Ja, also das ist richtig Hightech, kann man sagen, und sieht aus wie uralt und original eben einfach. Und das ist so eine Geschichte, wo ein Eigner einfach eine solche Leidenschaft für sein Schiff hatte, dass er das so umsetzen wollte. Das ist natürlich völlig irrational, sowas zu machen, aber der ist heute sowas von froh und segelt mit diesem Schiff und ist glücklich und segelt das Schiff auch mit dem Anspruch, das schnell zu segeln. Mhm. Und genauso war das ja 1911 eben auch. Das war ein Sechser, der wurde für eine Olympia-Ausscheidung gebaut, und genau mit dem Glanz in den Augen haben die Eigner im ersten Jahr auch auf dem Schiff gesessen. Und das wiederholt sich nun heute mehr als 100 Jahre später.
Auch wieder auf einem Olympia-Revier. Sind wir ja in Kiel, ne?
Ja, genau.
Seit 1972.
So ist es. Ja.
Ja, super schön.
Ja, das sind die schönen Geschichten und die tollen Boote und die interessanten Menschen, mit denen man zusammenkommen darf, wenn man an dem Magazin arbeitet, was uns alle sehr glücklich macht.
Erzähl uns nochmal über das Magazin. Also die Abonnenten kriegen das online zugeschickt, richtig?
Nicht ganz. Also das ist ein reines Printprodukt, kann man sagen. Also die Geschichten laufen natürlich auch auf Yacht Online. Und nein, es gibt auch eine Digitalausgabe, das stimmt schon. Aber das Interessante ist eigentlich, dass es ein ganz klassisch hergestelltes Printprodukt ist und als solches einen Abonnentenstamm hat und im Buchhandel gekauft werden kann, aber eben auch als Sonderausgabe der Yacht an alle Yacht-Abonnenten geht.
Ja, schön. Und man kann es natürlich auch am Kiosk kaufen und wo es überall rumliegt, richtig?
Ganz genau. Und das ist seit dem 20. Mai ist es im Handel. Und kann im Zeitschriftenhandel gekauft werden. Man kann es beim Buchhändler bestellen, wenn er es nicht vorrätig hat. Und man kann es natürlich auch beim Verlag bekommen, indem man auf die Internetseite vom Verlag geht, deusklasing.de. Da gibt es einen Shop und da findet man relativ schnell unter Zeitschriften dann auch diesen Titel.
Ja, und es kostet 11,90 € in Deutschland, und das finde ich total in Ordnung. Denn es sind so schöne Geschichten drin und so tolle Bilder. Und es geht um den Stirling Cup zum Beispiel, ja. Die Eindrücke vom 30-jährigen Jubiläum ist ja unfassbar. Dann um Seefahrtkreuzer, Königin und Marabu, 200er im Porträt. Oder auch um Albert Einstein. In dem Artikel beschreibt ihr so die Segelleidenschaft des Nobelpreisträgers und es ist toll.
Wir haben viele Leser, die sich immer wieder melden und sagen, sie legen es sich auf den Nachttisch. Es kommt ja nur einmal im Jahr und dann lesen sie jeden dritten Tag abends vorm Schlafengehen eine von den Geschichten. Mhm. Und das macht natürlich dann Freude. Also es ist tatsächlich ein ganz buntes Sammelsurium von ganz thematisch ganz verschiedenen Geschichten.
Mhm. Ja. Mit wie vielen Leuten arbeitet ihr da dran und wie lange dauert das?
Wir sind hier in der Redaktion natürlich mit der gesamten Mannschaft, wenn man so möchte, so Bildredaktion und Grafik sind alle eingebunden. Ich betreue das Ganze redaktionell und wir haben einen großen Stamm von freien Mitarbeitern, die uns zuarbeiten. Wir kommen ja nur einmal im Jahr und das ist dann immer eine große Sammlung von Ideen. Viele von unseren Freien laufen auch mit offenen Augen durch die Welt und denken dann manchmal, das könnte ja was für Yacht Classic sein und melden sich dann. Mhm. Wenn ich die alle zusammenzähle, kommen wir bestimmt auf 15, 20 Leute, die so nicht in jeder Ausgabe, aber so zum weitesten Stamm der Mitarbeiter gehören.
Mhm. Und dann so kurz vor dem 20. Mai, wenn das Ding rauskommt, so die letzten zwei Wochen, ist dann wahrscheinlich 24/7 Yacht Classic in deinem Kopf.
Es geht. Wir versuchen das sehr früh anzufangen, um es neben dem normalen laufenden Betrieb hier machen zu können. Und deswegen fange ich eigentlich immer schon fast ein halbes Jahr früher an, um dann auch Muße zu haben für die einzelnen Stücke. Dafür braucht man dann auch mal Zeitfenster, wo man sich mal 3-4 Stunden Zeit am Stück nehmen kann. Das ist hier im Alltagsbetrieb eher ein Seltenheitsfall. Und insofern fangen wir frühzeitig an, das zu machen. Und wenn alles glatt läuft, dann sollte es eigentlich diesen Endzeitstress nicht mehr geben. Aber ein bisschen Aufregung ist natürlich schon immer die letzten 2-3 Tage vor Redaktionsschluss natürlich.
Ja. Und verrat uns zum Schluss noch, heißt das jetzt Yacht Classic oder Yacht Classic? Weil ich höre, du sagst Classic, aber es wird mit C geschrieben, dann sage ich natürlich automatisch Englisch Classic.
Ja, das ist ähnlich wie mit Transozean, wo viele Leute Transocean sagen, aber die Gründer wollten das eigentlich eine internationale Schreibweise haben und sprechen von Transozean und Yacht Classic ist auch Yacht Classic, jedenfalls hier im Sprachgebrauch, nur mit C geschrieben. Okay. Vielleicht, weil es schöner aussieht.
Lasse, vielen Dank. Vielen Dank auch für dieses echt schöne Heft. Ihr kriegt das draußen an jedem Kiosk oder in jedem Zeitschriftenladen, würde ich mal behaupten, für 11,90 €. Danke, Lasse.
Ja, vielen Dank dir, lieber Tim.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Jeden Freitag neu. Gebt uns gerne Feedback und schreibt an podcast@yacht.de.